Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Von der Reeperbahn ins Rampenlicht, wie Hamburger MusikerInnen die Musikszene erobern. Herzlich willkommen zu der 25. Ausgabe des Culture Clubs. Heute geht es um die kreativen Prozesse, die Herausforderungen und die Begeisterung, die das Musikmachen mit sich bringt, direkt aus Hamburg. Hierzu spreche ich mit dem Sänger der deutschen Indie-Pop-Band Tonbandgerät, Ole Specht, dem Durchstarter Marlo Grossart und der Solokünstlerin Lioba. Wir nehmen diese Folge direkt auf der Reeperbahn auf, die nun schon viele Bands hervorgebracht hat. Hier im Uwe im Clubhaus St. Pauli sitzen wir auf der Bühne. Das Ganze wird präsentiert von HVV Switch, dem treuen Partner vom Culture Club. Und wir kommen schon gleich zur ersten Gesprächspartnerin, das ist Lioba. Du bist 29 Jahre alt, in Dithmarschen geboren, dein Soloprojekt gibt es seit 8 Jahren und dein Job als Musikerin beinhaltet laut eigener Aussage auch die Arbeit als Videografin, Content Creator, Managerin, Songwriterin, Bookerin und Musikpädagogin. Welchen Teil magst du denn am allerwenigsten und würdest du dir, wenn du so richtig erfolgreich wirst wie die Beatles, die hier auch quasi ihre Karriere gestartet haben, am schnellsten abgeben wollen?
Ach so, Organisationskram, ne? Also so die Videos und die Bilder im Kopf, die habe ich ja irgendwie. So all den kreativen Kram, den kann ich behalten, aber sowas wie, genau, hier Gagen verhandeln oder um neue Promopartner oder Konzertpartner irgendwie Ausschau halten, das könnte ich gerne abgeben. Aber
dann gehen wir mal ab zu Ole Specht. Du kommst aus Hamburg, du bist Musiker und seit 2007 Sänger der Band Tonbandgerät. Seit 5 Jahren bist du außerdem unter die Podcaster gegangen und sprichst alle 2 Wochen mit deiner Bandkollegin Sophia über Musik, ihre kreativen Prozesse und unveröffentlichte Songs. Die Band gibt es jetzt seit über 15 Jahren. Kommst du dir wahnsinnig alt vor hier in dieser kleinen Runde?
Ja, die gibt es jetzt sogar fast schon, ich glaube, 17 Jahre. Oh. Aber nee, fühle
ja,
ich mich nicht.
Ja, wer rechnen kann, ist klein im Vorteil,
genau,
ne? Glaub, 2007. Ja,
ja,
sorry.
Genau. Nee, ich fühle mich nicht alt. Ich glaube, dass das so ein Privileg ist, was man erlangt, wenn man lange Zeit Musik macht, dass man immer sagen kann, nö, ich bin noch nicht der Alte hier.
Ja. Dann kommen wir zu einem zumindest Jüngeren, das ist Marlo Grossart. Du bist 2001 in Konstanz geboren, wie man das dort sagen würde wahrscheinlich. Aufgewachsen also im Hamburger Süden allerdings, im beschaulichen Moorburg, das Dorf in der Stadt. Seit 2 Jahren spielst du politische Indie-Pop-Songs und bist ab jetzt wieder auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ansonsten gehst du gerne wandern und Kanu fahren. Wo geht man denn hier in Hamburg eigentlich wandern? Es gibt so einen Heidschnucken-Wanderweg Richtung Celle, habe ich gehört. Oder was sind so deine Wanderstrecken?
Also ich gehe selten, glaube ich, so in diesem Umland hier wandern, sondern also ich habe einfach, es ist jetzt auch lange nicht mehr vorgekommen, weil ich keine Zeit dazu hatte, aber so irgendwie in Skandinavien mal 3 Wochen weg oder so, das habe ich gerne gemacht und sonst kann man mal so sich das einen Tag so vorstellen, als wäre man da so in der Lüneburger Heide oder so, aber es ist nicht das ganz Wahre, aber auch schön.
In den Musiksendungen meiner Eltern und eurer Großeltern wurde ganz häufig in den Anfängen dieser Musikshows auch gewandert und gesungen. Singst du beim Wandern?
Es kommt vor, bestimmt. Ja, besonders wenn man da nichts zu tun hat, sondern nur gerade läuft, dann ist das auf jeden Fall eine gute Ablenkung so oder eine gute Beschäftigung dabei.
Ja, wir kommen mal weg vom Wandern tatsächlich dann zu Musik machen hier in Hamburg. Das ist ja unser Thema heute. Und wir haben im Grunde ja so 3 Karrierestufen, habe ich mir hier sozusagen eingeladen. Und ich habe ja wiederum auch die Beatles schon angesprochen, die von hier aus ihre Weltkarriere gestartet haben. Welche Bands fallen euch denn so ein, die Hamburg-Bezug haben und vielleicht in irgendeiner Form auch eine Inspiration auf euch hatten, Lioba?
Oh, da muss ich ein bisschen überlegen. Ich bin generell jemand, also ich habe jetzt nicht die Band oder den Musiker, Musikerin, wo ich sage, das ist mein Vorbild, sondern bin so ein bisschen so, ja klar, ich kenne natürlich meine Freunde, die halt auch Mucke machen so. Aber jetzt so ein Künstler oder Künstlerin zu sagen, die oder den ich mit Hamburg verbinde, fällt mir jetzt gerade, Udo Lindenberg vielleicht, aber das wird ja auch oft so kommuniziert. Also ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt, ja, weiß nicht, mir fällt so spontan niemand ein.
Den anderen beiden fällt bestimmt was ein. Ole?
Als ich 16, 17 war und so richtig angefangen habe, Musik selber zu machen, da war Hamburg gerade in einer spannenden Phase. Es war nämlich so die zweite Welle der Hamburger Schule, würde ich sagen. Also so Bands wie Ketka und vor allem Tomte waren zu der Zeit gerade sehr, sehr präsent. Zumindest in den Kreisen, in denen ich so unterwegs war. Und das war für mich damals schon extrem spannend. Also dass sowas aus Hamburg kommt und so überregional auch interessant ist und man trotzdem wusste, die hängen da am Grünen Jäger ab und die gehen in die Mutter was trinken. Und wenn ich dann abends bin, dann kann ich die auch treffen. Also so diese Stimmung, die war damals schon für mich zumindest richtig spannend in Hamburg.
Ich finde das ja immer gefährlich, die Idole seiner Jugend zu treffen, weil es sehr häufig entzaubert. Wie ist es dir denn gegangen, als du dann vielleicht, weil ich sag mal, T.S. Ullmann oder auch Ketka, die gehören ja hier schon durchaus zum Stadtbild. Die trifft man dann, wenn man sie vielleicht mal irgendwie treffen möchte, mindestens T.S. Ullmann beim FC St. Pauli. Wie ist es denn so im Allgemeinen gewesen, mal so auch mit bekannteren Musikerinnen zusammen auf dem Festival zu spielen und denen zu begegnen?
Also ich muss sagen, so diese Hamburger Bubble, die fand ich damals unglaublich toll, aber ich glaube, ich war auch schon ein bisschen zu alt und eitel, um selber so richtig Fan dann von denen zu sein. Also ich fand die schon richtig toll, aber es war nicht so ein Starstruck-Moment, als ich die dann getroffen habe. Anders war das, als wir dann mal auf dem Hurricane oder so gespielt haben und ich dann hinter Noel Gallagher in der Essensschlange stand. So. Also das ist schon ein Moment, da wache ich heute noch manchmal schweißgebadet auf nachts und wünschte, ich wäre damals irgendwie schneller gewesen im Kopf und hätte irgendwas Cooles gesagt. Mir ist bisher nichts Cooles eingefallen. Also, ja.
Marlo, Ole spricht die Bubble an sozusagen. Fühlst du dich dieser Bubble jetzt schon zugehörig nach 2 Jahren richtig aktiven Musikmachen und auch populären, also bekannten Musikmachens?
Also ich war erstaunt, wie schnell das ging und dass man das nicht so mitbekommen hat, wie das passiert ist. Aber ich finde, man kann das so, also auch wenn das so sehr klischeehaft ist, aber man kann das immer so ein bisschen am Reeperbahn-Festival dran festmachen. So beim allerersten Mal bin ich hier rübergelaufen und habe wirklich Konzerte besucht und war irgendwie so Konzertbesucher. Und jetzt dieses Mal war es wirklich so, also ich war auf einem Konzert, glaube ich, und der Rest war irgendwie, man hat die ganze Zeit Leute getroffen, die man halt irgendwie über das Jahr kennengelernt hat oder über 2 Ecken dann kannte. Und dann war man mit Leuten unterwegs und irgendwie schrumpft alles so unfassbar zusammen, wenn man länger drin ist. Und man kennt dann irgendwie gefühlt an jeder Ecke wenigstens irgendjemand, wo man weiß, was er macht oder wo man ihn schon mal getroffen hat. Und ich finde, das passiert irgendwie erstaunlich schnell, dass man irgendwie das Gefühl hat, man wäre jetzt in der Musikbubble in Hamburg oder da ist ja dann ganz Deutschland meistens hier irgendwie drin. Wobei, da kennt man natürlich auch nur einen Bruchteil, aber die sind überall verstreut und irgendwie kommt es dann dazu zusammen.
Hast du denn deinen Star-Moment schon gehabt? Also hast du jemanden getroffen, wo du gesagt hast, scheiße, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen soll vor lauter Aufregung?
Also es gibt eine lustige Geschichte, weil ich habe in Moorburg haben wir mal ein Obstbaumwiesenfest gemacht, also ja, bei uns auf dem Hof. Und damals hat eine ganz kleine Newcomer-Band da gespielt und die hieß Liedfett. Ja. Und die haben noch mit Cajon und Gitarre bei uns gespielt und ich fand's eher blöd, ich war da 12 und hatte dann aber das Album zu Hause liegen, hab das rauf und runter gehört und bin dann irgendwie in meinen Teenager-Jahren großer Fan geworden, war oft auf Konzerten und die durften wir jetzt supporttechnisch begleiten und das war schon so krass, ich treffe jetzt alle Leute von Liedfett und das ist irgendwie beeindruckend für mich, aber man ist irgendwie so schnell familiär zusammengewachsen, dass es nie so einen unangenehmen Moment gab, oh Gott, jetzt steht Sprinter vor mir, was soll ich denn jetzt bloß sagen, sondern die waren irgendwie sehr herzlich und dann muss man, glaube ich, so ein bisschen Glück haben mit den Leuten, die so ein bisschen für einen so ein Idol sind oder waren, sind sie ja immer noch für mich. Aber jetzt sind es halt auch irgendwie Freunde geworden. Wenn das funktioniert, ist das, glaube ich, das Schönste, was passieren kann. Es kann natürlich auch so entzaubernd sein, wenn man denkt, ah nee, die sind es doch nicht. Aber das war es zum Glück noch nicht.
Also quasi wie bei mir und Noel Gallagher, dass wir jetzt so ja, Kumpels so sind und irgendwie zusammen viel abhören.
Ich kann dir nächstes Mal Tipps geben.
Genau, gut.
Die Leier durch, wenn man das macht.
Okay, ja, danke. Ja. Dass wir dann auch Support machen können jetzt auf der Tour. Okay.
Lioba, bei wem würdest du dir denn die Sprache verschlagen, um jetzt mal was völlig Großes, keine Ahnung, Bono Vox oder, gut, das sind so Jugendidole von mir irgendwie, vielleicht ist es bei dir dann Taylor Swift, um mal was Provokantes zu sagen, damit du auf jeden Fall etwas anderes sagst.
Nicht Taylor Swift, aber Jessie J oder Christina Aguilera, die habe ich früher hoch und runter gehört.
Aber die ist nicht so häufig beim Reeperbahn-Festival.
Nee, genau,
ich, ne?
Jessie J glaube ich auch nicht.
Ja.
Da muss ich mal.
Schwierig.
Ja, gucke ich mal, wie ich an die rankomme.
Wann war denn dein Moment, wo du gesagt hast, jetzt bin ich Musikerin? Also lange trägt man das ja wahrscheinlich mit sich erstmal. Und dann sagt man es irgendwann. Ja. Wann war das?
Ich glaube, das war tatsächlich Anfang des Jahres, weil mir da bewusst geworden ist, okay, ich brauche keinen 450-Euro-Job mehr gerade irgendwie nebenbei machen. Ich mache halt hier und da und überall Mucke. Das sind natürlich auch nicht nur meine Auftritte mit meinem eigenen Projekt, sondern ne, Musikpädagogik, Musik mit Kindern, Songwriting mit Jugendlichen und all sowas, was dazu gehört. Aber da war ich irgendwie so auch gerade ne, so das erste Mal nach Corona wirklich so, wow, okay, ich habe alle Zügel in der Hand und es ist nur Musik. Geil. So, also es ist nicht lange her.
Ja, Marlo, wann war das bei dir?
Also ich mache es jetzt so seit 3 Jahren und das erste Jahr war so, da habe ich mich das nicht getraut zu sagen, weil ich halt, man kann sagen, ja, ich bin jetzt Musiker, aber ich...
Was hast du denn da gesagt?
Da habe ich gesagt, ich probiere Musik zu machen und wenn es nichts wird, mache ich Schauspiel. Und dann
das ist ja noch einfacher.
Genau, dann habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt mal ein Jahr zu machen und zu gucken, was passiert und hatte irgendwie Angst, dass ich nichts zu tun habe und seitdem ich so viel zu tun habe, dass ich mir keine Sorgen mehr drum mache, dass ich nichts zu tun habe als Musiker, sage ich, dass ich Musiker bin. Und jetzt mittlerweile verdiene ich da halt mein Geld mit und das soll irgendwie so mein Lebensinhalt sein, was so beruflich ja, auf der Seite passiert. Und deswegen seitdem kann ich das irgendwie selbstbewusst sagen, dass man jetzt Musiker ist. Aber ich finde es am Anfang schwierig, wenn man so noch nichts damit verdient oder es muss, das ist ja Quatsch, dass man das damit machen muss, aber dass man irgendwie sagt, das ist jetzt nicht mein Hobby, sondern das ist auch irgendwie mein Beruf. Ich glaube, ab dem Moment habe ich mich das getraut zu sagen, wenn ich beim Arzt war und die gefragt haben, was machst du denn beruflich?
Ja. Ole, ich weiß, die Frage, die Musikerinnen am meisten nervt, ist, wenn man sagt, man ist Musiker und dann kommt die Frage, kannst du denn davon leben?
Das ja, oder ist ja, zeig mal, sing oder, mal was.
Ja, oh, das habe ich lange nicht gehört zum Glück.
Wann hast du denn das Gefühl gehabt, dass dich das keiner mehr fragt, weil du schon bekannt genug bist?
Also mich fragen das immer noch manche Leute. Ich glaube, das ist immer abhängig von dem, ist der einen fragt. Und die Reichweite ist auch so, oder das Spektrum ist total groß. Ich habe 5 Jahre lang auch beim Kinderkanal in so einer Musiksendung mitgemacht, habe da auch moderiert. Und wenn mich dann Leute getroffen haben, die mich 5 Jahre im Fernsehen getroffen haben, dann war ich für die so ein Überstar. Also weil ich zum Teil deren ganze Kindheit mitbegleitet habe. Und gleichzeitig, wenn die dann zusammen mit ihren Eltern waren, haben die Eltern mich aber so angeguckt und dachten, was ist das denn für jemand? Davon kannst du leben. Also das ist immer abhängig von dem, mit dem man spricht. Deswegen, ich sage jetzt mittlerweile auch immer Musiker und Moderator, aber bei mir hat es auch sehr lange gedauert, bis ich das so selbstbewusst sagen konnte. Es hat ehrlich gesagt gedauert, bis wir unseren ersten großen Major-Plattenvertrag bekommen haben, weil das für mich und meinem Kopf dann so dieses, ah, guck mal, jetzt andere bestätigen das, dass ich jetzt Musiker bin, was ja auch totaler Quatsch ist. Aber für mich und mein Selbstverständnis war das so ein wichtiger Punkt.
Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Was ja viel weniger im Kopf bei Künstlerinnen ist, ich arbeite ja auch immer wieder mit Leuten zusammen, ist so eine Art Existenzangst, weil man sehr überzeugt davon ist, dass man auf dem richtigen Weg ist. Der geht dann vielleicht nicht so, führt häufig nicht so schnell ans Ziel, wie man das vielleicht glaubt, aber Ole, du bist jetzt der Einzige hier in der Runde zumindest, die aktiv sozusagen die Pandemie mit durchlebt haben. War da zumindest mal so ein Punkt, wo du gedacht hast, ach du Schreck, kann das jetzt weitergehen oder nicht?
Hast du gerade gesagt, dass das eher weniger bei den Künstlerinnen im Kopf ist, die Existenzangst? Ja. Weil das kann ich zumindest von mir überhaupt nicht unterschreiben.
Okay.
Also seitdem ich das mache, leide ich unter massiver Existenzangst. Ja, und das ist auch nie weggegangen. Also das war auch zu unseren erfolgreichsten Zeiten, wo wir wirklich große Touren gespielt haben und es richtig, richtig objektiv gut lief, ist das nie weggegangen. Deswegen kann ich das nicht so beantworten.
Okay, Marlo, immer noch Existenzangst?
Ja, aber ich glaube, ich weiß,
voller Optimismus
du
vor also, der Tour, neues Album, da ist das doch ist, alles
das
ist, am Rauschen.
Das fand ich auch gerade. Lustig mit dem Geld verdienen. Es gibt ja auch die andere Seite, die immer denkt, man verdient unfassbar viel Geld schon damit. Wir haben letztens Support im Übel und Gefährlich gespielt und hat einer mir kommentiert drunter, jetzt überlegt euch mal, was ihr mit dem ganzen Geld anfangen, was ihr jetzt verdient. Und ich so, du blöder Typ, ey, wenn ich dir das einmal kurz vorrechnen würde, was ich als, was ja völlig in Ordnung ist, als Support im Übel und Gefährlich bekommen habe, davon muss ich jetzt erstmal überlegen, wie ich meine Band bezahle und dann gucke ich mal irgendwas. Und ich glaube, es gibt so beide Seiten. Und jetzt habe ich die Frage verloren, die gesagt, ach ja, mit den Existenzängsten. Ich glaube, es ist besonders so am Anfang, wo wir noch mit dem Projekt sind, ist immer die Frage, ob das überhaupt was sein wird, wo man langfristig von leben kann und irgendwie am besten irgendwie die nächsten, keine Ahnung, welche Periode man da nimmt. Und man hat natürlich immer so ein Gefühl, das funktioniert gerade gut und es könnte, aber man hat immer die Sorge, dass nächstes Jahr dann die Leute weg sind, die man da irgendwie für sich gewonnen hat. Ich glaube, das wird nie weggehen. Aber ich glaube, was ich so ein bisschen rausgehört, war dieses, dass man davon überzeugt ist, dass man Musik machen sollte und dass es eigentlich so nicht so wirklich so eine andere Möglichkeit gibt. Dass man dann Sorgen hat, dass das finanziell nicht stemmbar ist, ist natürlich was anderes. Aber ich glaube, jeder hat so als Künstler meistens oder Künstlerin meistens das Gefühl, das, was ich mache, ist schon richtig. Sonst würde man sich ja nicht alleine auf so eine Bühne stellen und sagen, hört mir jetzt eine Stunde zu, weil das ist gut, was ich mache.
Naja, das wird man schon machen, aber man wird sich mit all dem anderen Scheiß nicht beschäftigen müssen. So, ne? Also für alleine nur dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, das ist für mich, deswegen mache ich Mucke noch. Ne? Aber gerade irgendwie genau so auf die 30 zugehend, ich habe immer so, ne, ach, was passiert schon morgen? So, ich lebe doch im Heute oder irgendwie so gelebt. Aber irgendwann, genau, fragt man sich dann halt doch so, ist es jetzt der richtige Weg? Aber genau, wenn man auf der Bühne steht, für mich zumindest, dann ist es immer wieder so, ja, alles klar, alles richtig gemacht und weiter geht's.
Aber du wolltest eben auch auf die Pandemie hinaus, ne? Das war eigentlich die ursprüngliche Frage.
Da wäre ich jetzt, genau.
Genau,
also, da, waren da die Ängste nochmal größer oder ist es dann halt so, wenn viele oder eigentlich ja alle nicht auftreten konnten, dann ist die eigene Unsicherheit gar nicht mehr so groß?
Nee, genau, dahin wollte ich nämlich gehen. Ich hatte eigentlich meine gesamte Musikerlaufbahn immer Angst vor genau diesem Moment. Also, dass man auf einmal nicht mehr spielen kann, dass man kein Geld mehr verdient. Und ich habe mich aber auch meine gesamte, das ist aber auch so ein, also so ein Mindset-Ding von mir gewesen, ich habe mich meine gesamte Laufbahn genau darauf vorbereitet. Und als es dann eingetroffen ist und ich gemerkt habe, okay, es funktioniert trotzdem irgendwie weiter. Ich kann so ein bisschen von meinem Ersparten leben und irgendwie kann ich trotzdem weiter Musik im Hauptfokus machen. Das war absolut befreiend. Also, dass ich gemerkt habe, okay, hier, da, jetzt ist gerade der Worst Case ist eingetroffen und es geht trotzdem irgendwie weiter. Deswegen war die Pandemie für meine schlimmen Existenzängste eigentlich total gut, weil man mal gemerkt hat, okay, selbst wenn alle Stricke reißen, wird es trotzdem irgendwie weitergehen und mir macht es auch trotzdem immer noch Spaß, auf einer Bühne zu stehen.
Man spricht ja auch immer von diesem berühmten Lampenfieber, also das kennen vor allen Dingen Schauspielerinnen und Schauspieler, aber gibt es für euch immer auch noch so ein bisschen Hemmungen, vor Publikum aufzutreten, also so die ersten Sekunden auf die Bühne zu gehen und zu gucken, was sind hier eigentlich für Leute, wie ist das für dich, Lioba?
Für mich ist in dem Moment, wo ich auf die Bühne raufgehe, fällt alles ab und dann habe ich erstmal die ersten zwei Songs Angst, mich zu verspielen oder so. Aber die 5 Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, sind halt so, boah, ist es jetzt 8? Ach, wieso müssen wir um 7:15 anfangen? So, dann, genau, wenn ich erstmal loslegen kann, dann ist alles gut. Aber davor ist so, uff. Nicht immer, witzigerweise. Manchmal bin ich auch tiefenentspannt, esse irgendwie eine Viertelstunde vorm Auftritt noch was, was eigentlich nicht so gut ist. Aber genau, es kommt immer, genau, weiß nicht worauf an, aber kommt drauf an.
Ole, wie bringst du dich denn in Fahrt?
Ich habe es ein bisschen hingekriegt, über die Jahre das Lampenfieber in den Griff zu bekommen. Es war am Anfang sehr schlimm bei mir und auch vor besonders vermeintlich wichtigen Auftritten, das kennt ihr bestimmt auch, ne, dann sind so ganz wichtige Auftritte, weil es könnte jemand von der Plattenfirma oder sonst wer da sein. Da war es bei mir früher richtig schlimm, auch so weit, dass ich oft spucken musste vorher. Ja. Also es war richtig schrecklich, das habe ich gar nicht hinbekommen. Und über die Jahre bin ich dabei echt entspannt geworden. Und ich bin immer noch manchmal aufgeregt, aber dann vor allem, wenn ich weiß, Freunde und Familie sind da und da möchte man dann irgendwie das besonders gut hinkriegen. Aber ansonsten ist es wirklich die Erfahrung, glaube ich. Ich hab, glaube ich, schon jeden Fehler, den man auf einer Bühne machen kann, ist mir schon passiert. Also frag
mich.
Auch
von der Bühne gefallen?
Ich bin auch schon mal von der Bühne gefallen. Tatsächlich. Also mir ist alles schon passiert. Bestimmt, es gibt noch ein paar Sachen, die mir nicht passiert sind, aber ich habe auf Holz geklopft. Ja. Aber insofern habe ich, glaube ich, so diese Erfahrung gemacht, dass es nicht schlimm ist. Im Zweifel ist es sogar schön. Also wenn irgendwelche Sachen völlig in die Hose gehen, das sind die Sachen, die dann auch bei den Leuten im Kopf bleiben, wenn man das auf der Bühne cool managt.
So, so toll, wie ihr damit umgegangen seid.
Ja, genau, keine Ahnung. Oder das sind die Sachen, die doch hängen bleiben. Ja, du weißt ja, ich war da beim Konzert, es war total lustig, der ist von der Bühne geflogen. Aber der, ja, keine Ahnung, hat dann trotzdem humpeln weitergemacht. Es war irgendwie cool, weißt du?
Ja,
also
voll.
Deswegen, seitdem mir so viel Quatschiges schon passiert ist, geht's.
Es gibt sehr viele gute Gründe, warum ich kein Sänger geworden bin. Mhm. Eigentlich würde alles daran scheitern, aber zwei Punkte sehe ich vor allen Dingen als große Herausforderung. Zum einen den Bewegungsradius, wenn man sich denn bewegt. Also keiner bewegt sich mehr als unser gemeinsamer Freund Ole Aki Bosse, der im zweiten Lied schon schwitzt, dass alles nass ist. Und sich die Texte zu merken. Marlo, was ist denn für dich die größte Herausforderung? Gibt es da tatsächlich eines der beiden angesprochenen Felder? Also ich könnte beides nicht.
Also das mit dem Bewegen ist bei mir ganz, also ich merke auch, dass ich das nicht, ich habe große Taktprobleme. Und
so
meine ganze
Typ,
Band hat sich über die zwei Jahre darauf eingestellt, dass ich das Tempo vorgeben muss, weil sonst eskaliert's. Und ich merke, also ich spiele immer Gitarre, deswegen muss ich mich nicht so viel bewegen oder es bleibt mir nur so ein bisschen die Hüfte da, das war's und das beherrsche ich auch nicht so gut. Deswegen ist es eher so, wenn ich mich bewege, dann komme ich aus dem Takt mit der Gitarre, deswegen mache ich relativ wenig, wenn ich Gitarre spiele. Deswegen der Punkt ist einfach, darf ich nicht.
Also du bist eher so Bewegungsradius wie Reinhard May mit über 80.
Ja, würde ich bestätigen.
Sympathisch.
Ja. Und Text vergessen, ich vergesse nur Texte, wenn ich drüber nachdenke, ob ich jetzt den Text vergesse. Also das ist wirklich, und ich vergesse immer nur bei Liedern den Text, wo ich ihn auf jeden Fall kann. Also mir, wie oft mir beim letzten Song, der halt irgendwie, also keine Ahnung, wir spielen immer Lindner zuletzt und diese Strophen könnte ich im Schlaf aufsagen. Aber wenn ich dann, fuck, wie geht die zweite Strophe los, im Refrain denke, dann gibt's Probleme. Aber die kann man auch schön umschiffen und dann sagen, Leute, sorry, ich habe den Text vergessen, wir müssen nochmal anfangen und helft mir oder so. Und dann sagen alle, ach, das war ja so lustig, das
so
erzähle ich noch meiner, das erzähle ich noch meiner Oma,
ja,
und
genau.
Die kommt dann nächstes Mal auch mit oder so. Deswegen ist eigentlich immer gut, Fehler zu machen.
Leoba, was sind deine größten Herausforderungen für so einen Live-Auftritt?
Ich mag ja gerne improvisieren auf der Bühne,
aber
und seitdem ich mich selber am Klavier begleite, fällt mir das aber extrem schwer, dann im Klavier am Start zu bleiben, wenn ich mich dann mit meinem Kopf und meinem Gesang verliere. Aber auch das wird besser.
Ja. Wir sitzen ja hier im Uwe, mitten auf der Reeperbahn. Du hast vor einigen Tagen im Hecken gespielt. Ihr beide habt schon im Bahnhof St. Pauli gespielt. Du nicht, aber Ole schon mal,
ich jetzt
oder?
Jetzt gerade, ja.
Ja, siehst du? Okay, sorry, Marlo. Du hast aber auch schon ein paar Orte bespielt. Was ist denn so für euch der erstrebenswerteste Raum, den ihr gerne mal bespielen würdet? Ole, geht's dann gleich in die Barclays Arena oder in die Elbphilharmonie? Da warst du schon mal,
ja.
Zumindest.
Genau, da haben wir schon gespielt, das war toll. Ja. Aber also wo ich jetzt sehr gerne spielen möchte, ist natürlich in der neuen Halle auf dem Bunker in der Georg-Elser-Halle.
Oh ja.
Ach, die ist da oben.
Ich war zum Opening da und das ist eine fantastische neue Halle, die Hamburg auch wirklich gebraucht hat.
Mhm.
Und da würde ich sehr gerne spielen, ja.
Okay, Leoba, was hast du so für eine Traumlocation? So Next Level oder auch gleich Volksparkstadion?
Also erstmal bin ich zufrieden damit, was gerade so passiert. Ich spiele nächstes Jahr am 27.01. wieder in der Kulturkirche Altona.
Da machen wir gerne Werbung für, ja.
Ja, mache ich gerne. Und das bringt total viel Spaß da. Und natürlich, da wäre das nächste Level der Michel, ne?
Ja, okay.
Wenn ich Bock auf Kirche habe, dann Michel.
Marlo, du bist im Mojo-Club. Das war für mich zumindest, ich komme ursprünglich aus Hannover, einer der erstrebenswertesten
Clubs. Ja, für mich auch.
Bin nie reingekommen, habe dann glaube ich die Disco Boys das erste Mal da gesehen, irgendwann Anfang, Mitte der 90er Jahre. Jetzt bist du der Disco Boy dort, sozusagen am 16.12.
So sagen wir das auch
immer. Der Disco Boy mit der steifen Hüfte. Sehr gut. Was wäre es denn für dich jetzt so das Next Level?
Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, also wirklich für mich war Mojo immer so ein Club, den ich unfassbar schön fand, weil ich finde, unsere Mucke passt da irgendwie auch gut rein. Und deswegen war das sehr surreal, als wir vor einem halben Jahr gesagt haben, wir probieren das jetzt mal. Und jetzt gibt es natürlich so Sachen, ich würde gerne mal in der Fabrik spielen, weil ich finde, das ist noch so in diesen Größenordnungen ein richtig schöner Raum. Und ich finde auch Große Freiheit 36, also wenn wir jetzt in Hamburg bleiben. Und jetzt, um nochmal was Unrealistisches in den Raum zu schießen, das haben wir zwar schon so halb gemacht, aber nur vor der Gegengerade, aber ich würde unfassbar gerne eine Stadionshow im Millerntor spielen. Also das wäre für mich, glaube ich...
Das hat Prinz, glaube ich, zuletzt gemacht und danach gab es nie wieder Konzerte.
Ja, jetzt
außer
mit uns bald wieder dann.
100 Jahre Konzert für den FC St. Pauli. Wird schwierig, aber du schaffst es, denke ich.
Ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Also wir sind jedes Wochenende da, es muss ja wohl reichen irgendwann.
Ja. Wo und wie konsumiert ihr denn am liebsten Musik hier in Hamburg? Gibt es da einen Unterschied zu euren Lieblingsclubs, wo ihr auftreten würdet? Also wo ihr sagt, oh, da gehe ich immer gerne so hin, weil ich weiß, da ist irgendwie geile Truppe.
Wo ich tatsächlich immer sehr, sehr gerne hingegangen bin, ist in die Astra-Stube. Also ich habe die Astra-Stube wirklich geliebt. Ich weiß, so vom Sound her war das immer ein bisschen schwierig und die Bandauswahl hat auch nicht immer 100% meinen Geschmack getroffen und ich habe es trotzdem geliebt. Ich mochte die Atmosphäre so gerne. Ich mochte, dass man so nah an der Bühne steht und dass man sich quasi, du kannst in der ersten Reihe stehen und dir trotzdem Bier bestellen. So sind die Distanzen in der Astra-Stube gewesen und ich weiß nicht, ich habe das immer geliebt da. Vielleicht auch, weil wir da früher auch gespielt haben und für mich ist das irgendwie ein wichtiger Ort gewesen und ja, ich bin ganz traurig, dass es den jetzt nicht mehr so gibt.
Ja, Marlo?
Also ich bin sehr, sehr gerne in der Hebebühne, weil wir da auch so ein bisschen angefangen haben. Wir haben da unsere dritte und vierte Show gespielt in Hamburg.
Die ist in Ottensen, falls die nicht jeder kennt, weil ich glaube, die ist immer noch ein bisschen
so unter dem
Radar
kennen.
Unbedingt. Hier
sehr
ja
schön.
Sowieso.
Nee, und ich habe mich sehr gut, verstehe ich mich mit dem Mann, dem das Ganze so ein bisschen gehört und da sind einfach ganz viele Freunde. Immer wenn man da ist, ist irgendjemand hinter der Bar oder am Ton oder macht Veranstaltungen, die man halt irgendwie kennt. Und ich finde, die haben auch ein sehr, sehr schönes Booking. Deswegen bin ich da mindestens zweimal im Monat gefühlt und höre mir irgendwas an.
Ja.
Aber es gibt ganz viele schöne Clubs. Ich bin auch gerne im Molotow zum Beispiel. Oder im Knust war ich jetzt gestern.
Lioba, hast du noch dem was hinzuzufügen, wo du Musik am liebsten irgendwie konsumierst?
Grünspan feiere ich auch von der Atmosphäre ziemlich. Und irgendwas hatte ich gerade noch. Ich war lange Zeit und viel im Hecken. Aber sonst, ja, Knust, Hebebühne.
Jetzt haben wir ganz viele Clubs genannt. Einen gibt es schon nicht mehr, die Astra-Stube.
Shame.
Und dieses Clubsterben, dieser Begriff, würde ja hier in Hamburg zumindest zum Kulturwort des Jahres wahrscheinlich gewählt werden. Weil da haben wir auch in diesem Format immer wieder drüber gesprochen. Wie seht ihr das denn? Es entstehen ja auch neue Bühnen, auf jeden Fall. Du hast die Georg-Elser-Halle angesprochen. Aber trotzdem ist schon mehr Sterben als Neueröffnungen. Wie guckt ihr da drauf?
Ich bin ja noch nicht so lange dabei und deswegen kriege ich das jetzt erst so anfänglich mit oder ich weiß ja nicht, was davor war, aber das mit der Astra-Stube, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, weil da auch Freunde von mir drin gearbeitet haben und das war schon toll, weil ich da auch auf Konzerten war und das war ja auch eine Möglichkeit einfach für Newcomer zu spielen, weil die Kapazität halt sofort gut aussah, also konntest du auch mit 30 Leuten drin spielen und dachtest, geil, 10. Wir haben den Laden voll gemacht so. Und genau das braucht es ja auch irgendwie. Und Molotow ist natürlich eine Nummer größer, aber das war jetzt so das Erste, was ich so aktiv noch mitbekommen habe, dass man mal auf eine Gegendemo da zugegangen ist etc. pp. Deswegen, für mich fängt es jetzt gerade an, das Clubsterben, weil ich es davor nicht mitbekommen habe. Und ich habe Sorge, dass das so weitergeht. Aber ich weiß nicht, wer als nächstes dran ist. Aber es ist natürlich auch traurig, weil das ja genau die Sachen sind, die man braucht, wie die Astra-Stube zum Beispiel, die sich natürlich wahrscheinlich am schlechtesten finanzieren, weil es halt auch einfach Aufbauarbeit ist, die ja, also auch wenn die Astra-Stube voll ist, wirst du da ja nicht reich als Veranstalter oder Veranstalterin drin.
Und als Band auch nicht.
Ja, sondern es ist ja, also ich kenne das ja auch aus der Hebebühne, wenn das Ding voll ist, dann ist der Laden, war es ein ganz guter Abend, man kam so über die Runden. Aber es ist jetzt nicht so, dass die sagen, geil, wir haben jetzt die Astra-Stube voll, lass mal ordentlich Party machen jetzt da drauf, sondern es ist ja immer eigentlich jeder Abend Aufbauarbeit, egal wie gut das Ding voll ist oder nicht voll ist. So. Und deswegen ist es wahrscheinlich umso schwerer, die auch noch am Leben zu halten.
Mhm. Ole, deine erste Perle deiner Jugend ist schon weg. Möglicherweise kommen noch weitere hinzu. Wir wollen das nicht herbeirufen, aber...
Es bereitet mir große Sorgen, weil das sind die Räume, die Newcomerinnen und Newcomer einfach brauchen, um zu wachsen. Und gerade finde ich, wenn man sich als Stadt, auch immer als Musikstadt präsentiert, und ich meine, Hamburg wirbt total damit, wir sind Musikstadt.
Kulturstadt sogar.
Und Kulturstadt, ne?
Ja.
Dann ist es essentiell, solche Orte zu schützen und zu kultivieren. Und ich mache mir total Sorgen, weil natürlich so eine Georg-Elser-Halle ist mega, aber die wertet ja nicht so eine Astra-Stube auf. Wir brauchen beides in Hamburg und ich kann auch verstehen, dass es da, natürlich gibt es da wirtschaftliche Bedenken bei Clubs wie der Astra-Stube, aber ich glaube, dass es absolut essentiell wäre, diese auch zu subventionieren und zu fördern, weil ich glaube, dass wir als Hamburg sowas brauchen. Wir sehen schon seit Jahren, dass Künstlerinnen und Künstler abwandern. Und da gibt es ja vielschichtige Probleme. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben, aber Proberäume brauchen wir mehr. Wir brauchen Orte, wo sich Kulturschaffende treffen können. Und eben natürlich auch Clubs. Es ist absolut wichtig.
Ja. Jetzt haben wir nicht nur ein Clubsterben, sondern Festivals werden zum einen teurer. Die Kosten dafür steigen aber auch für die Veranstalter, mit dem Ergebnis, dass das Ape Jazz zum Beispiel nächstes Jahr gar nicht stattfindet, weil es offensichtlich keine Headliner gab, die irgendwie erschwinglich waren oder vernünftig waren. Das Dogville Festival wird nächstes Jahr nur 2 Tage stattfinden. Lioba, gibt es denn Festivals, die du hier als besonders attraktiv empfindest und wo du jederzeit für kämpfen würdest, dass das bestehen soll? Es gibt ja noch ein paar andere Zusammenkünfte hier.
Genau, es gibt ja so viele Sachen, aber was mir jetzt gerade halt sofort in den Kopf kommt, ist das Artville und das Dogville, was ja auch mit dem Südwärts-Festival zusammenhängt. Das ist ja auch so ein Jugendfestival, wo irgendwie, weiß gar nicht, ob die das freiwillig machen, das Team da, aber das Festival dann mit den Jugendlichen zusammen planen. Also da gibt es da ja auf jeden Fall schon voll die krasse Struktur. Ich meine, einfach ein Festivalgelände, was halt auch irgendwie nur dafür genutzt wird. Das wäre schon richtig traurig, wenn sowas auch noch irgendwie gesagt wird, ja nee, hier muss jetzt ein Hotel hin. So, ja. Also das, genau, und auch was Ole gesagt hat, ne, diese Subkultur, einfach diese kleinen, süßen oder was heißt süßen, abgeranzten Clubs, ne, dass die halt irgendwie auch wichtig sind für ein Stadtbild und nicht jeder irgendwie in so einem geleckten Saal spielen will und auch gar nicht kann. Das finde ich auch ziemlich, ja, krass, dass Hamburg das nicht so auf dem Schirm hat anscheinend.
Die Problematik ist ja sowohl beim Clubsterben als auch bei den Einschränkungen beim Festival ist, dass sich das Konsumentenverhalten, um mal im Marketing-Sprech zu bleiben, von jungen Leuten einfach komplett verändert haben. Es ist ja nicht so, dass die kein Geld hätten. Sie geben das Geld nur an anderer Stelle aus, letztendlich. Dazu gehören dann Streaming-Abos, Handy-Abos und noch viele andere Dinge. Musik als solches ist ganz anders verfügbar. Ich, alter weißer Mann, bin manchmal noch 3 Stunden im Zug nach Hamburg gefahren von hinter Hannover, um mir eine bestimmte Platte zu holen. Wenn ich das meinem Neffen früher erzählt habe, diese abenteuerlichen Geschichten, die auch mit der Musikbeschaffung verbunden waren, ist es ja, dann lacht er sich tot und macht Spotify an und der Künstler kriegt keinen Cent. Also es gibt ja sehr viele Umstände, die man auch als Hamburg gar nicht ändern kann, Ole. Wo gibt es denn vielleicht eine Chance, etwas zu ändern? Also Spotify dazu zu bringen, euch nicht 0,000003 Cent zu geben, sondern 1 Euro pro gespieltes Lied, darin wird es wahrscheinlich nicht sich ändern.
Das wäre absolut super, aber da hat Hamburg, glaube ich, nicht so den großen Hebel für. Ich glaube, was man machen kann, sind Bühnen zu schaffen und Konzerte zu veranstalten, die erschwinglich sind. Ich weiß, dass wir ein riesiges Problem haben. Auch ich glaube nicht daran, dass die Kids von heute sich keine Konzerte mehr angucken wollen oder kein Geld dafür ausgeben wollen, weil wenn Taylor Swift kommt, dann geben sie 500, 600 Euro dafür aus. Ich glaube einfach, dass das Geld gerade anders verteilt wird, weil wenn ich 600 Euro für eine Taylor Swift Stadionshow ausgebe.
Sind 30 Konzerte in der Astra-Stube inklusive Bier.
Ganz genau. Und das ist ja tatsächlich das Problem. Und ich glaube, ich habe auch noch keine richtige Strategie, wie man das lösen kann, aber ich glaube, dass man auf jeden Fall, ja, also Clubs subventionieren sollte und aber auch Festivals. Also, dass Musik und auch lokale Musik wieder einfach da ist zum Entdecken. Und dass wir halt nicht nur auf die Megastars zurückgreifen müssen. Und ey, ich bin auch Taylor Swift-Fan. Ich finde das super. Das ist gar kein Taylor Swift-Bashing. Ich versuche es mir nur irgendwie zu erklären.
Du hast gar keine bunten Bänder am Handgelenk.
Du hast meine Socken nicht gesehen.
Okay, alles klar. Aber wenn ich Konsumentenverhalten sage, dann gehörte zumindest für mich auch immer der Rausch dazu, also Bier trinken zum Rockkonzert und möglicherweise dann auch mal mit dem Becher werfen oder was auch immer. Aber selbst das machen ja junge Leute nicht. Also man kann ja bei Brauereien nachfragen, es werden immer mehr Produkte entwickelt, die alkoholfrei sind. Das will ich ja zwingend gar nicht kritisieren.
Das ist ja gar nicht so schlecht.
Aber irgendwie gehört das ja doch zusammen. Und sich ein Rockkonzert irgendwie oder ein Punkkonzert, wie ich es gemacht hätte, komplett ohne Bier anzugucken, ist auch ein bisschen schwierig, also für mich zumindest irgendwie nachzuvollziehen, Marlo. Wie sehr gehört denn für dich, also ohne jetzt irgendwelche Drogenproblematiken anzusprechen, aber das gehört doch irgendwie zusammen und ist da nicht auch ein Problem drin, dass die Fronten so breit sind, an denen man arbeiten muss?
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen eine Ausnahme, weil ich wirklich sehr wenig Alkohol in meinem Leben trinke und besonders nicht auf Konzerten, weil dann bin ich mit anderen Sachen beschäftigt und kann mich nicht mehr so auf die Mucke konzentrieren. Aber
muss ständig aufs Klo gehen.
Auch zum Beispiel, auch nervig. Und Thema Preis, es wird natürlich auch immer teurer, sich jetzt ein Bier zu holen, weil wahrscheinlich vor Corona auf jeden Fall günstiger. Ich glaube, um nochmal zu dem Subventionsding zurückzukommen, ich glaube, es gibt ja zum Beispiel im Theaterleben und auch in der Klassik total gute Beispiele, wie das funktionieren kann, auch in Hamburg. Also wenn man an die ganzen staatlichen Theater geht und so, da sind ja alle Tickets, habe ich mich früher gefragt, als ich Theater gespielt habe, wie können wir die Tickets denn für 20 Euro verkaufen? Denn da ist halt mehr als das Dreifache nochmal von der Stadt sozusagen drauf gefördert. Und es ist ja so ein bisschen die Kombination aus beiden. Klar gibt es unfassbar teure Superstar-Konzerte, aber die Konzerte in Hamburg generell sind ja einfach auch teurer geworden für die Veranstaltenden. Also ich höre Geschichten, wie viel früher mal die Große Freiheit gekostet hat und das ist ja jetzt mehr als das Dreifache, Vierfache, was das jetzt kostet. Und das sind ja Sachen, die alle auf die KünstlerInnen zurückkommen, die dann halt sagen müssen, okay, ich kann in dem Club kein Konzert für 25 Euro spielen, weil dann bleibt am Ende gar nichts mehr bei mir hängen. Und da gäbe es natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, die Stadt sagt, die 10 Clubs finden wir toll, da können wir Newcomer unterstützen und Leuten, die vielleicht nicht so viel Geld in der Tasche haben, auch nochmal irgendwie was zurückgeben, indem wir halt sagen, auf jedes Ticket, das ihr in dem und dem Club verkauft, bekommt der Veranstalter und die KünstlerInnen nochmal das obendrauf oder die Tickets werden günstiger oder so. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, aber man muss sie halt irgendwie, es muss gewollt sein von der Politik.
Könnte ja eine Idee sein, die Tickets für Taylor Swift haben irgendwie im Schnitt, glaube ich, 380 Euro gekostet. Wenn man da nochmal 20 Euro draufpacken würde, so als Nachwuchsförderung, das wären bei 60.000 Zuschauern unfassbar viel Geld, also genau genommen 1,2 Millionen Euro. Da könnten sehr viele Nachwuchsbands viele Jahre von Musik machen. Aber wir sitzen ja hier und sind eigentlich völlig ärmellos, weil wir auf die großen Systeme keinen Einfluss haben. Was könnten wir denn, also du hast es gerade angesprochen, Kultursubventionen, die Sprechtheater kriegen viele Millionen Euro an Subventionen. Ich glaube, die Clubs kriegen irgendwie eine sechsstellige Summe alle zusammen irgendwie fürs ganze Jahr. Ist das ein Problem? Muss die Politik, der Kultursenator wird ja sehr viel gelobt immer wieder in diesem Gespräch. Höre ich da Kritik raus, Leopa? Sollte der da mal noch aktiver werden?
Auf jeden Fall, ja. Da muss was gemacht werden.
Ja.
Es ist genau, wo soll man anfangen? Natürlich wird alles teurer und natürlich wollen wir alle spielen. Genau, aber ich aus meiner Sicht spiele jetzt auch irgendwie nochmal eine Tour und habe letztes Jahr halt irgendwie auch ein paar Hutkonzerte gespielt. Aber ich bin halt jetzt auch irgendwie, dass ich so sage, ja, ich will es schon auch für jeden irgendwie zugänglich machen, dieses Konzert, aber irgendwann kann man halt auch nicht mehr. So, und es geht ja nicht, dass man sich irgendwie selber irgendwie genau dann unter Wert verkauft, nur um halt irgendwie Konzerte zu spielen. Und gerade genau, wo wir wieder bei diesem Kulturstadt, Musikstadt Hamburg sind, kann da einfach noch mehr gehen. So, was ist, warum genau wird nur das die Opern und Musicals und sowas irgendwie gefördert und nicht so eine kleine Astra-Stube halt, ne, die das halt viel mehr braucht. So, es ist einfach, da kann man ja viel drüber reden, es ist einfach Kohle und das wird halt irgendwie dann so verteilt. Keine Ahnung, also ich bin seit 10 Jahren in Hamburg, ich bin kurz weggezogen und ich habe es damals irgendwie schon mitbekommen, dass es irgendwie, ne, da war ja gerade Molotow macht zu und über die Jahre immer wieder irgendwas war immer mit Kultur und irgendwo wurden immer irgendwelche Sachen geschlossen und Kulturschaffende vertrieben und so. Und ich weiß nicht, ich bin da irgendwie auch so ein bisschen einfach in so einer Haltung, dass ich so denke, ey, ich mach mein Ding, ich spiele hier in Hamburg ein Konzert, wo ich eine gute Gage kriege. Aber keine Ahnung, aufs Reeperbahn-Festival muss ich jetzt auch nicht zwingend mich als Künstler irgendwie vermarkten lassen, so, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht gut bezahlt sein wird und wahrscheinlich tierischer Stress sein wird, so.
Ja.
Und deswegen muss man da einfach irgendwie schauen, wo man bleibt.
Ole, du hast es gerade eben schon angesprochen. Kulturförderung fängt nicht erst dabei an, dass man Konzerte geben kann, sondern dass man überhaupt mal proben kann. Und ich bin jetzt seit 28 Jahren hier in Hamburg und das war damals für mich als Musikjournalist schon eines der ersten größeren Themen, dass es keine Probenräume mehr gibt. Und zwei Generationen weiter sozusagen ist das Thema wahrscheinlich ja noch schlimmer, oder? Wie ist denn da die Lage?
Also es ist eine absolute Katastrophe, zumindest für uns als Band, die eigentlich einen Proberaum zentral in Hamburg bräuchte. Das haben wir mittlerweile nicht mehr. Wir haben jetzt so ein Self-Storage-Lager, wo unser ganzes Equipment halt drin ist. Und wir haben einen kleinen Mini-Studioraum, wo wir halt Songs schreiben und produzieren. Und wenn wir proben wollen, dann müssen wir uns jedes Mal so ein kleines Studio mieten, wo wir dann uns auch noch immer ein Auto mieten müssen, damit wir zu unserem Self-Storage-Raum fahren, um dann da aufzubauen für einen Tag. Und das ist ein Riesenaufwand und auch ganz schön teuer. Aber es funktioniert für uns anders gerade nicht.
Das ist ja furchtbar, Marlo.
Ja, ich bin da leider sehr privilegiert.
Erzähl mal von deinem
Luxus.
Ja,
ich wohne in Moorburg und wir haben einen großen Anbau, der nicht im Mietpreis mit inbegriffen ist, den wir als Lager nutzen dürfen. Das heißt, das Problem habe ich nicht. Und wir haben in Moorburg den Elbdeich e.V. Das war eine alte Grundschule, die zum Kulturverein umgebaut wurde.
Sehr gut.
Und da ist ein riesengroßes Studio drin, wo wir zwar nicht drin gemietet sind, aber wir sind ehrlich gesagt, glaube ich, somit die aktivsten Künstler in Moorburg. Deswegen können wir immer sagen, wir brauchen leider eine Woche lang diesen Proberaum. Und dann bringen wir da einen Kasten Bier vorbei und dann haben wir einen Proberaum. Deswegen ist es, wir wohnen halt nicht in Hamburg. Ich glaube, würde ich auf St. Pauli wohnen, hätte ich andere Probleme. Aber wenn ihr mal irgendwie gute Räume sucht, kommt nach Moorburg. Da geht's richtig
Marlo,
ab.
Das ist
ja,
der
aber
Moment.
Nee, stopp. Darf ich dazu ja, einmal was sagen? Bitte. Weil genau das ist das Problem. Wir wollen ja eine aktive Musikerin-
ja,
und Musikerszene haben in Hamburg. Das ist super wichtig. Das ist genau immer mein Thema. Ich will ja mich hier auch bewegen und ich will andere Leute treffen, die mich inspirieren.
Ja.
Und
aber
zusammen will ich ein geiles Hamburg-Szene haben und das, ey, Moorburg ist bestimmt mega und
das
Abhängen ist auch cool, aber das hat ja nichts mit dem, wir machen jetzt so ein Hamburg-Spirit-Ding hier.
Total, nee, weil also zwei aus meiner Band wohnen relativ zentral hier in Hamburg und die sind in diesem Bunker da hinten.
Feldstraße.
Genau, da haben die einen
hatten wir auch mal,
Proberaum drin und es ist einfach so ein, so groß wie diese Bühne ist der Raum und mit so weißen Wänden, wir sagen jedes Mal, okay, dann nehmen wir halt so ein bisschen die Zeit auf uns und fahren nach Moorburg, haben irgendwie schönen Platz und sind draußen in der Natur so, aber deswegen bietet sich das nicht an, weil es halt nicht die Räumlichkeiten gibt, die sagen, ey, ich hab da Bock, 12 Stunden meinen Tag drin zu verbringen.
Genau, so einen verschimmelten
vielleicht sogar noch kreativ zu sein, sondern nee, dann nehme ich lieber einen weiteren Weg, verpiss mich aus Hamburg und gehe auch noch Hamburg, möchte ich auch noch dazu sagen, aber geh nach Moorburg und mach das da. Aber das verstehe ich total.
Und
also,
ist das nicht aber ein Riesenproblem?
Also ja, das ist auf jeden Fall nicht schön.
Also gerade auch, wenn man an eine Musikszene denkt, wenn man daran denkt, dass man sich ja auch inspirieren soll und möchte gegenseitig, dass man irgendwas zusammen, weil so funktionieren ja lebendige Musikszenen, so dass sich Künstlerinnen und Künstler treffen und was gemeinsam machen.
Ja, wir treffen da auch keine anderen Musiker in Moorburg, sondern da sind halt die Leute, die auch Mucke machen in Moorburg, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, wo ich dachte, ah geil, den habe ich noch nie hier gesehen, sondern das sind halt die eine kleine Superbubble da in Moorburg und dann der Rest findet halt nicht in Hamburg statt, sondern wir sind dann halt auch nicht da.
Nee, und das passiert uns nämlich jetzt auch gerade nicht, weil wir in unserem Self-Storage-Raum sind, dann treffen wir irgendwie Helmut, der seine Briefmarkensammlung pflegt und ist ein guter Typ, aber mit dem habe ich jetzt keinen Bock, ein Nebenprojekt zu starten. So. Und,
warum denn nicht?
Und sowas, ich glaube, dass sowas total unterschätzt ist und dass wir sowas brauchen, Berlin hat solche Orte und deswegen gehen auch super viele Künstlerinnen und Künstler nach Berlin, weil sie sich da treffen, austauschen können und irgendwas Neues machen können. Und ich glaube, dass das Hamburg total unterschätzt, wie wichtig diese Räume sind und dass viel zu wenig dafür gemacht wird. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß auch, dass in Berlin mehr Flächen für sowas gibt, aber wenn man gerne Kultur- und Musikstadt sein möchte, dann muss man auf sowas auch ein Auge haben.
Mich wundert tatsächlich diese Diskussion, wenn ich darüber nachdenke und wir raus auf die Reeperbahn gucken. Dahinter sind Bürotürme, die teilweise alle leer sind. Es gibt diverse Läden, die leer sind und so weiter. Also Gewerbeflächen gibt es ja genug. Und es gibt eine Kreativgesellschaft. Hilft die nicht dabei, Ole?
Die helfen auch, aber die sind viel breiter aufgestellt, so wie ich das mitbekommen habe. Also da sind jetzt nicht nur die Musikschaffenden dabei, die da anrufen, sondern auch die Leute, die sich mit ihren Filmprojekten selbstständig machen wollen. Und die brauchen natürlich auch wieder ganz andere Räume. Das stimmt, hier stehen tolle Bürogebäude leer, aber da können wir ja keine Musik drin machen. Also das ist ja, sind ja schon sehr spezielle Räume, die wir brauchen.
Ja. Lioba, was fehlt dir denn so, außer die Riesenpopularität jetzt hier noch in Hamburg? Also Probenräume, habe ich ja verstanden, ist ein emotionales Thema. Außer Marlo, der lehnt sich zurück. Gibt es noch andere Themenbereiche, wo wir sagen, wenn wir das mal in der Öffentlichkeit besprechen, so wie jetzt, könnte das auch etwas sein, was auch besser wird?
Also ich bin da voll bei Ole, bei diesem Austausch, diesem zwischenmenschlichen Austausch, und das, finde ich, braucht nicht nur die Musikszene, das braucht man generell mehr. Ich habe ein halbes Jahr in Leipzig gewohnt und bin wieder nach Hamburg gekommen und dachte so, Alter, was ist denn hier verkehrt? Wirklich, weil in Leipzig ist es so cool, da gibt es irgendwie in der ganzen Stadt halt irgendwie, keine Ahnung, 8 leerstehende Fabriken, wo dann halt irgendwie ein Siebdruck-Workshop stattfindet jeden Dienstagabend und man da einfach auf Spende hinkommen kann. Dann gibt es da Küfers, Küchen für alle, in kleinen Ladenprojekten, die irgendwelche kleinen gemeinnützigen Vereine stemmen, und da irgendwie kannst du auch Gegenspende, kriegst du da halt irgendwie ein warmes Essen. Also mir fehlt so ein bisschen das Menschliche generell hier in Hamburg. Ich finde, das ist alles, ich meine, ne, wir sind hier im Norden, hier sind wir alle ein bisschen kälter, so, das ist, ne, nordisch by nature, aber trotzdem finde ich da einfach so ein, genau, mir fehlt der Leipzig-Vibe hier, und das nicht nur in der Musikszene, sondern generell.
Okay, finde ich interessant. Ole, stellst du da fest, wenn ihr auf Tour seid mit Tonbandgerät, speziell in Leipzig ein ganz besonderer Ort, oder gibt es einen anderen Favoriten deutschlandweit als Konzertort?
Wo der Vibe besonders gut ist, das ist ja spannend. Ich bin immer super gerne in Nürnberg. Ich weiß auch nicht warum.
Warum?
Aber ja, es ist
wegen Markus Söder?
Nee, es ist genau. Nee, es ist sehr weit weg und für uns immer eine beschwerliche Reise nach Nürnberg zu fahren. Und irgendwie sind die Konzerte immer besonders. Ich kann es dir gar nicht erklären. Ich glaube, es liegt daran, weil wir in einigermaßen kleinen Clubs da spielen und die aber immer sehr voll sind und immer euphorisch. Und in meinem Kopf tropft es eigentlich jedes Mal von der Decke in Nürnberg. Deswegen ist Nürnberg bei mir sehr positiv besetzt.
Marlo, welcher Ort ist für dich besonders positiv besetzt?
Also so musikalisch gesehen, also ich glaube, unsere besten Konzerte hatten wir entweder irgendwo in Ostdeutschland, also weil ich fand es immer beeindruckend, weil überall sind wir hingefahren und alle waren froh, dass wir da waren, aber in Dresden kam mal, es ist so toll, dass noch Leute zu uns kommen.
Ja.
Und die, und also weil wir ja auch so ein bisschen politischere Musik machen, waren die irgendwie immer unfassbar dankbar, dass man sich da hintraut, so in Anführungszeichen.
Krass.
Und die hatte, ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, man hilft denen mehr, als wo man anders spielt, weil die, also weil es da irgendwie akuter gebraucht wird, und das hat mich irgendwie immer gefreut, weil es so eine schöne Wertschätzung war. Und ansonsten, also ich finde Köln immer krass.
Ah, wollte ich auch nämlich gerade
also
noch sagen.
Aber das höre ich auch von jedem. In Köln ist irgendwie, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, aber die haben irgendwie Bock auf Konzerte, und das ist sehr,
sie sind wahrscheinlich
auch alles lustig, finde ich.
Ja, also du kommst durch den Karneval möglicherweise einfach begeisterungsfähiger.
Ja, das ist generell,
für die
müssen sich
im Karneval
so
scheiß Witze anhören, dann werden sie auch eure Bühnenansagen ertragen.
Erst recht unsere.
Ja, das ist so.
Ja, vielleicht machen wir auch sehr Karneval-ähnliche Musik. Vielleicht ist das deswegen so.
Jetzt haben wir schon einen Aufruf an die Politik gestartet, sozusagen hier in Hamburg, dass da mal ein bisschen mehr passieren muss. Marlo, du hast es gerade gesagt, du machst sehr politische Texte. Auch dein neues Album ist wirklich aufrüttelnd, sehr auf den Punkt. Einige Texte, manche auch, kommen elegant um die Ecke. Ole, bei euch, bei Tonbandgerät, war es eher ungewohnter, für mich zumindest als Konsument. Ihr habt jetzt auf dem neuen Album tatsächlich die Politik für euch noch stärker entdeckt. Also selbst wenn man auch über gesellschaftliche Zusammenhänge schreibt, ist man ja politisch. Lioba, wie ist es bei dir? Wie wichtig ist Politik für dich in Texten?
Mache ich nicht.
Ja, habe ich gemerkt.
Genau. Für mich ist es so, dass ich relativ schnell begriffen habe, dass ja Politik halt irgendwie ganz viel Blabla ist und mich das alles auch sehr viel mehr runterzieht, als dass mir das irgendwie Hoffnung gibt. Und es war nie irgendwie mein Ding, dass ich jetzt sage, ich muss Politik in meine Texte bringen, weil ich eher auf dass, ey, wir sind Menschen und lass mal zusammen, guck mal, das habe ich durchlebt. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte, macht damit, was ihr wollt. Wenn ihr da Politik reininterpretiert, dann bitte. Aber ich möchte das oder habe das genauso für mich so entschieden, dass ich Mucke für Menschen mache. Und ja.
Ole, kommen wir zu dir zurück. Ihr habt Politik entdeckt, habe ich jetzt mal behauptet. Wie kam diese Entwicklung?
Ich würde das auch nicht so unterschreiben. Ich finde, dass wir als Band eigentlich schon seit Anfang an ziemlich politisch waren. Wir haben 2015, als die sogenannte Flüchtlingswelle nach Deutschland kam, haben wir in der Großen Freiheit ein Benefizkonzert gespielt und haben alles an Prosyl gespendet. Wir haben bei Demokratieaufrufen immer mitgemacht, Songs dafür geschrieben. Und jetzt auf dem neuen Album, hast du aber recht, ist ein Song drauf, der heißt 88 Luftballons. Und der ist sehr explizit. Und ich glaube, dass wir das dieses Mal so explizit gemacht haben, weil wir das Gefühl hatten, dass auch unser Umfeld und unser Denken immer politischer geworden ist, in dem Sinne, dass wir immer mehr das Gefühl hatten, uns dazu äußern zu müssen. Also dieser Song ist zum Beispiel entstanden nach diesem Twitter- oder X-Video, was rumging von diesem offensichtlich faschistischen Typen, der so blaue Luftballons an eine Kita verteilt hat. In Sonneborn war das, glaube ich. Da ist nämlich die AfD zum ersten Mal in den Landtag gekommen. Und damals ist so ein paar Tage danach so ein Typ mit so rechtsradikalen Klamotten an eine Kita gefahren und hat seinen Kofferraum aufgemacht und hat so blaue Luftballons an die Kita-Kinder verteilt. Und dieses Bild ist mir überhaupt nicht aus dem Kopf gegangen, weil es noch so eine neue Steigerung war und weil es so pervers war. Und so entstehen aber bei uns zumindest eigentlich immer die Songs, also darüber, was uns gerade besonders viel beschäftigt. Und das ist nun mal gerade einfach Politik. Und deswegen war das so ein ziemlich logischer Schritt für uns.
Marlo, dein Song gegen blaue Luftballons ist quasi Oma. Also möglicherweise hast du noch mehrere Songs, aber den habe ich tatsächlich als wirklich wunderbar auf den Punkt, aber eher um die Ecke formuliert, tatsächlich erachtet. Ist auf dem neuen Album auch drauf. Und offensichtlich ist dir Politik ja doch fast am wichtigsten jetzt von den drei Protagonistinnen hier. Wie kommt das?
Ich weiß es auch nicht, aber bei mir hat das auch 2015 angefangen. Da war ich irgendwo in Harburg in so einem Subkulturzentrum und da war so ein Songwriting-Camp. Und irgendwie war das irgendwie das Erste, worüber ich schreiben wollte, weil mich das irgendwie beschäftigt hat. Und ich glaube, es kommt bei mir immer aus diesem, was beschäftigt mich und was kann ich dadurch loswerden auch so ein bisschen. Also dieser Oma-Song, ich weiß gar nicht, das war die EU-Wahl. Wo ich so, da, also ich habe wirklich genau diese Story eigentlich in meinem Kopf durchgelebt mit meiner verstorbenen Oma, wo ich so dachte, ich hätte wirklich, mir wäre es wirklich peinlich, der das zu erzählen. Also es geht in dem Lied so ein bisschen, dass ich meiner Oma einen Brief geschrieben habe, so mäßig, dass sie uns das früher mal erzählt hat, was wir auf keinen Fall machen sollten. Und man jetzt so knallhart da reinrennt und dann war das wirklich so eine Geschichte, die mich halt beschäftigt hat. Ich habe mich jetzt selten hingesetzt, habe gesagt, ich muss jetzt dringend einen Song zum Atemsterben schreiben, weil das glaube ich jetzt irgendwie gut funktionieren würde oder so, sondern einfach, wenn man dann, keine Ahnung, guckt man irgendeine Arte-Doku und merkt, fuck, wir sind irgendwie am Arsch, wie kriege ich dieses Gefühl los, ich schreibe jetzt mal ein Lied drüber so und dann passiert das und manchmal ist es irgendwie ein anderes Thema und manchmal ist es viel Politik und ich glaube, in den letzten Jahren waren für mich auf jeden Fall die politisierendsten Jahre, die ich bis jetzt erlebt habe, habe ja auch noch nicht so viele hinter mir, aber ich glaube, deswegen ist das zweite Album auch so politisch geworden dann.
Diese Sendung heißt ja Culture Club und nicht nur Music Club sozusagen. Marlo, du hast es ja schon angesprochen. Du wolltest eigentlich, irgendwann hast du mal die Idee, Schauspieler zu werden. Wie sehr konsumierst du denn die anderen Kulturbereiche hier in Hamburg? Jetzt kannst du mal hemmungslos loben, wo du deine Bücher beziehst, wo du Lesungen dir anhörst, wo du auf welche Bühnen du noch gerne möchtest, beziehungsweise vorstehen möchtest.
Also ich denke gerade darüber nach und ich bin sehr schlecht, was andere Kulturzweige angeht, muss ich sagen. Also ich bin wirklich die letzten 2 Jahre eigentlich nur auf Konzerten gewesen. Ich war jetzt einmal im Ernst-Deutsch-Theater, weil da ein Freund von mir eine Regie geführt hat beim Stück, aber sonst bin ich wirklich fast nirgendwo unterwegs, fällt mir auf. Also irgendwie versinkt man, also ich versinke da sehr in diesem Musikding, weil das irgendwie den gesamten Alltag bestimmt, wenn das sein der Job ist und dann ist es, alle Freunde machen jetzt auch Musik und dann geht man halt abends auf ein Konzert. Deswegen, ich glaube, manchmal war ich war bei einer Vorlesung letztens im Übel und Gefährlich vor einem Jahr, aber sonst wenig.
Neulich vor einem Jahr.
Ja, also das.
Lioba, ich hoffe, du
sieht man
kannst
da drin. Ich hoffe, jemand anders hier in der Runde ist besser.
Mehr liefern.
Geht so.
Oh.
Also ich besuche ab und zu mal das Theater. Ich war jetzt auch so vor einem Jahr mal im Thalia Theater. kommt auch dazu, dass ich offiziell auch nicht mehr in Hamburg wohne seit 2,5 Jahren. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Hm. Genau, natürlich.
Und da, wo du bist, gibt es keine Bücher und Theaterbühnen. Das kann ich nachvollziehen.
Wenig. Ja, also ich glaube echt gar nicht. So 30 Kilometer entfernt. Aber ich war jetzt das erste Mal zu so einer offenen Tanzklasse und will jetzt mal so ein bisschen auschecken, was so Tanzperformance-mäßig oder auch so.
Das wäre ja eine Idee für Marlo auch nochmal.
Ich wollte es auch gerade sagen. Ja, guck mal. Ja.
Okay. Sehr, sehr Ole, du kannst jetzt hier mal die Musiksparte retten und sagen, wie oft du im Theater warst und nicht erst vor einem Jahr. Nein,
ja, also ich war vor einem Monat im Ernstdeutsch.
Ah, okay, sehr schön.
Aber das war auch davor und lange nichts.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe ja Lesungen jetzt für mich entdeckt. Ich gehe total gerne zu Lesungen und zu allen Dingen, die von meinem Lieblingstrio Studio Braun veranstaltet werden, die es ja so, glaube ich, nicht mehr gibt. Also da gehe ich dann auch ins Theater und gehe zu den Lesungen. Und ich habe aber für mich zum Beispiel den Writers Thursday entdeckt. Das ist eine Veranstaltung, in denen, hilf mir mal schnell, im Studio, im Clouds Hill.
Ja.
Alle paar Monate finden da so ganz tolle Lesungen statt, wo immer 6 AutorInnen lesen. Und dann gibt es immer eine kleine Zusammenfassung zu den Büchern und das ist jedes Mal so ein Abend, wo ich unendlich inspiriert wieder nach Hause gehe, weil man in kürzester Zeit 6 Romane oder 6 Geschichten irgendwie zu hören bekommt und das liebe ich total.
Ich liebe das auch, aber allen, die jetzt anfangen im Internet danach zu suchen, sei gesagt, es ist eine Veranstaltung auf Einladung, Ole. Du hast
Entschuldigung.
Jetzt Werbung für eine Veranstaltung gemacht, die möglicherweise nicht für alle zugänglich
ist,
aber
das
ist wirklich auch ein kulturelles Engagement at its best von Johann Scherer unter anderem.
Genau.
Dem Betreiber der Clouds Hill. Ja, unbedingt. Ja. Wir sind schon quasi am Ende unserer Stunde. So schnell geht eine Stunde irgendwie rum. Und insofern habe ich eigentlich nur noch mich zu bedanken und zu hoffen, dass ihr weiter durchhaltet, ob der negativen Einflüsse, die uns hier so ausmachen. Aber am Ende kann ich ja sagen, ist doch alles noch ganz gut. Denn wir haben eine schöne Vielfalt, die gilt es zu erhalten. Und Probenräume wird es, glaube ich, nach dieser Sendung vom Himmel regnen. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Liebe Lioba, lieber Ole, lieber Marlo, herzlichen Dank, dass ihr hier wart im 25. Culture Club. Wir werden selbstverständlich jetzt reichhaltig auf eure nächsten Konzerte hinweisen im Programm von Ahoi Radio und auch bei Social Media. Und insofern sage ich Ahoi.
Vielen Dank.
Ahoi. Dankeschön.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.